بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es geht weiter mit der Ära des Imad al-Din Zinki رحمه الله تبارك وتعالى. Und wir haben gesagt, er ist nun zum Statthalter geworden von Mosul und Umgebung. Aber es gab noch viele weitere Gebiete, die nicht unter seiner Macht waren, sondern unter der Macht anderer muslimischer Anführer. Und Imad al-Din Zinki, rahimahullah, wusste ganz genau, wenn die Muslime nicht vereint sind, wenn es mehrere einzelne Statthalter gibt, die unabhängig voneinander verwalten, wird die Wiedereinnahme der besetzten Gebiete nicht möglich sein. Also war sein Ziel, die muslimischen Gebiete zu vereinen. Das war sein Hauptziel. Er wusste, dass diese Anführer nicht freiwillig ihre Gebiete von ihren Gebieten abtreten und ihm die Führung überlassen werden. Und deswegen hat er sich eine List ausgedacht, wie er denn diese Gebiete einnehmen kann, ohne Krieg. Er will ja nicht gegen diese anderen Gebiete kämpfen, aber er braucht sie, um dann vereint gegen die Kreuzfahrer zu kämpfen. Und zwar hatte er geschaut, die Städte Hims und Dimaschk, ja, zwei wichtige Städte in Syrien, dass sie eingenommen werden. Und zwar in Hims war der Anführer Khair Khan ibn Qaraja, und in Dimaschk war Turtukin bzw. Buri ibn Turtukin, also der Sohn vom vorherigen Anführer von Dimaschk. Was hat er sich nun ausgedacht? Er hatte den Plan, und zwar, dass er ihnen sagt, lasst uns zusammen in den Krieg ziehen und dass wir gegen die Kreuzfahrer kämpfen. Das war seine Idee, damit diese Anführer mit rauskommen in den Krieg. Das hat auch dieser Khair Khan getan, der Anführer von Hims. Aber der Statthalter von Dimaschk schickte nur seinen Sohn, Sunj hieß der, mit einer kleinen Delegation, ja, mit einer kleinen Kompanie. Und Sunj, dieser Sohn, der war gleichzeitig der Statthalter von Hamah, auch eine Stadt in Syrien. Was hat nun Imad al-Din Zinki gemacht? Er hat Sunj festgenommen und ist nach Hamah gegangen und hat es eingenommen. Also er wollte eigentlich keinen Krieg, er wollte nur diese Städte einnehmen. Warum? Ja, damit er das Militär dann auch kommandiert. Er braucht eine Riesenarmee, um gegen diese Kreuzritter zu kämpfen, diese Kreuzfahrer. Und diese Städte werden das nicht machen. Also musste er, sagte er sich, diese Städte einnehmen. Aber die Städte Hims und Dimaschk, also Damaskus, konnte er nicht einnehmen, weil er hat zwar Khair Khan auch festgenommen, den Statthalter von Hims, aber Hims hat die Toren für Imad al-Din Zinki nicht geöffnet. Hamah, das war etwas kleinere Festung, und die haben sich sofort ergeben. aber Hims nicht. Hims, die wollten nicht nachgeben und erst recht nicht Damaskus. Und das Problem ist jetzt, dass die Karten offengelegt wurden. Also sie haben gemerkt und mitbekommen, was eben Imad ad-Din Zinki für einen Plan hatte. Und dieser ist nicht ganz aufgegangen. Hama konnte er einnehmen, aber eben Hims und Dimashq konnte er nicht einnehmen. Natürlich die Historiker, sehr viele haben Imad ad-Din Zinki dafür kritisiert. Denn Tücken oder List ist ja nicht gerade die Eigenschaft eines rechtschaffenen Gläubigen. Aber andere Historiker haben versucht, seine Beweggründe zu ergründen. Allgemein, wie gesagt, hatte er folgende Optionen. Entweder er kämpft und es kommt zum Krieg, zum Blutvergießen zwischen den Muslimen. Das wollte er vermeiden. Oder er macht nichts und lässt die Sache so, wie sie ist. Und dann kann es keine Rückgewinnung der besetzten Gebiete geben. Warum? Weil genau diese Städte und diese Statthalter überhaupt kein Interesse hatten, die besetzten Gebiete wieder einzunehmen. Jeder wollte für sich leben. Dass Al-Quds gefallen ist und Antakya gefallen ist und so weiter und so fort, das war denen sowas von egal. Hauptsache, sie können ihr Leben leben. Also, so es zu belassen, ist keine Lösung, dachte sich Imad ad-Din Zinki. Gegen sie zu kämpfen, ist auch keine Lösung. Also dachte er, ich sorge dafür, dass diese Anführer an einen Platz kommen und ich übernehme diese Städte, damit es weitergeht auf dem Weg zu den besetzten Gebieten. Ein weiterer Aspekt ist, Imad ad-Din Zinki hat natürlich enge Rücksprache gehalten mit Gelehrten. Also wir hatten ja das letzte Mal erwähnt, seine Beziehung zu den Gelehrten war sehr eng. Das heißt, er hat sich auch beraten lassen. Ob man jetzt das befürwortet oder nicht befürwortet, das sollen die Gelehrten entscheiden. Selbst wenn wir sagen, das war ein Fehler, ja, der hätte es nicht machen dürfen auf dieser Art und Weise, gut, dann stellt sich die Frage, auf welche Art und Weise wäre denn dann die Lösung? Und das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn jemand kritisiert, ist sehr schön, kannst gerne kritisieren, aber erwähne dann immer die Alternative. Dass du sagst, so wird's nicht gemacht. Okay, das ist der erste Schritt. Jetzt sag mir, wie wird's gemacht? Aber das machen viele nicht. Sie kritisieren die anderen, ob jetzt Präsidenten oder ist ja egal, ob er Vereinsvorstand, ist ja egal. Der hat das falsch gemacht und das hat er auch falsch gemacht und das macht er falsch und das ist auch nicht gut. Okay, sehr schön, Barklaufig. Wir wissen jetzt, was er falsch gemacht hat. Wie macht man es richtig? Ich bin nicht der Verantwortliche. Ja, gut, du bist nicht der Verantwortliche. Ich bin nicht der Präsident, ich bin nicht der König. Aber du hast kritisiert. Also weißt du, wie man es besser macht oder warum kritisierst du? Und das fehlt bei sehr vielen, die eine Situation kritisieren. Okay, wir sagen, Imad ad-Din Zinki hätte das nicht machen dürfen. Okay, sehr schön. Was ist die Alternative? Wenn du nicht die Alternative hast, enthalte dich. Also, es mag sein, dass in einer bestimmten Situation jemand etwas tut, einige befürworten es, einige sind dagegen. Und selbst wenn wir sagen würden, das war falsch, heißt das, Imad ad-Din Zinki war ein übler Anführer, ein Urteil über eine Person, besonders solche Persönlichkeiten zu treffen, geht nicht durch einen Moment. Jeder Mensch kann Fehler machen. Die größten Anführer können Fehler machen. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat sich losgesagt vom Fehler von Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Das heißt also, selbst so ein gewaltiger General kann mal falsch liegen. Aber es geht darum, ist das System bei dieser Person Ungerechtigkeit, dieses falsche Verhalten, wenn es denn falsch wäre, ja? Wie gesagt, meine Rolle ist jetzt nicht, das zu beurteilen, das können gerne die Gelehrten machen, sondern wir wollen das ja nur historisch uns betrachten. Auf jeden Fall, sagen wir, es war falsch. Ist Imaduddin Zinki deswegen schlecht, ein schlechter Herrscher? Nein. Denn die Vorteile überwiegen, wie wir noch sehen werden. Und so gerecht muss ein Muslim sein, egal um wen es geht. Freund oder Feind, du sollst immer gerecht sein beim Urteilen. Nicht alles bedecken an Gutem und nicht alles bedecken und ignorieren an Schlechtem, sondern alles seinem Gewicht geben. Wie viel wiegt das an Gewicht, also an Wichtigkeit dieser Fehler oder gravierende Folgen? Auf jeden Fall, er und die Berater, die er hatte, sie haben sich gedacht, guck mal, wir wollen die Gebiete einnehmen, die besetzten Gebiete. Es geht um Al-Quds und so weiter. Wie machen wir das? Wir brauchen größere Armeen. Denn die nächste Gefahr, wenn er diese Gebiete nicht einnimmt, dass sie ihm in den Rücken fallen. Und das ist schon mal passiert, kann wieder passieren. Und deswegen musste er aus diesem strategischen Blickwinkel dafür sorgen, dass er kein Herrscher ist, der dann gemeinsame Sache macht mit den Kreuzfahrern. Das waren einige Beweggründe. Auf jeden Fall, wenn man das Leben von Imad ad-Din Zinki sich betrachtet, muss man auf diesen Aspekt eingehen, ihn kennen, dass er dafür kritisiert wurde, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Also das hat doch nicht geklappt, so wie er sich es erhofft hat. Und die anderen, die Anführer, also die Statthalter von Hims und Dimashq, wussten jetzt, Imaduddin Zinki, dem kannst du nicht vertrauen, ja, der versucht, unsere Gebiete einzunehmen. Wie ging es nun weiter? Nachdem Imaduddin Zinki das nicht erreicht hatte, ging es nun weiter, dass der Sultan Sanjar, der seldschukische Sultan über die Region Khurasan, erkannte, wie mächtig Imaduddin Zinki wird. Also hat er dem Sultan Muhammad, das war der Sultan über Faris und also Persien und Irak, er hat ihn gesagt, guck mal, setze Imad ad-Din Zinki ab, der wird immer mächtiger und stärker, und setze an seiner Stelle Dubais ibn Sadaqa ein. Diesen Namen hatten wir kurz schon einmal angeschnitten, weil er ja einen Aufstand gemacht hat oder angeführt hat. Dieser Dubais war der Emir vom Stamm Banu Mazid. Und er neigte zum Schiitentum. Und wie gesagt, er hatte ja versucht, diesen Aufstand gegen den damaligen Kalifen zu machen. Im Jahre 514, der damalige Kalif Al-Mustarshid Billah. Auf jeden Fall, der Sultan, anfangs hat er gesagt, okay, ja, das ist wirklich so, Imaduddin wird immer stärker. Er hat ihn eigentlich eingesetzt, ja, als Statthalter von Mosul und Umgebung. Aber wenn jemand so mächtig wird, ja, und dann noch so ein Angriff startet, muss man vorsichtig sein, was will er damit? Auf jeden Fall, dieser Sultan Mahmud, wie Ibn al-Athir beschrieb, war ein weiser Mensch. Ja, also ein nachsichtiger Mensch, kein emotionaler Mensch. Also ist Imaduddin Zinki zu ihm hin. Und er hat ihm erklärt, warum er so handelt. Und er hat ihm gesagt, dieser Dubais hat schon mehrere Male versucht, Macht an sich zu reißen, ist nicht rechtschaffen und so weiter und so fort. Und wir brauchen jetzt gerade Stabilität, Zusammenhalt, und er wird nicht diesen Weg weiterführen. Die Einnahme, die Rücknahme der besetzten Gebiete wird er nicht weitermachen. Und das wusste dieser Sultan auch. Also hat er Imad ad-Din Zinki noch einmals mit einem offiziellen Schreiben bestätigt, dass er der Statthalter von Mosul und Umgebung ist und alle Gebiete, die er zusätzlich einnimmt. Und das war natürlich ein gewaltiger Rückhalt für Imad ad-Din Zinki. Nachdem das erledigt war, ging es nun weiter, und es ging jetzt um die Frage, mit was fängt er an? Es gibt Ar-Ruha, das war eines der Staaten, der Kreuzfahrerstaaten. Das war der erste Kreuzfahrerstaat, der errichtet wurde auf muslimischem Boden. Und Antakya. Und jetzt war die Frage, wo geht er zuerst hin? Also die Frage war jetzt, wie fängt der Angriff auf die Kreuzfahrer? Beides sind wichtige Städte, aber Imad ad-Din Zinki betrachtete die Lage genau und er stellte fest, dass Ar-Ruha stabiler war, beziehungsweise Antakya stabiler war als Ar-Ruha, und deswegen hat er sich vorgenommen, Ar-Ruha anzugreifen, dort zu beginnen. Das Problem war aber jetzt, zwischen Mosul oder seinem Gebiet, wo er regiert hat, und Ar-Ruha gab es so viele kleinere Emirate, ja, also Fürstentümer, und sie gehörten der Großfamilie der Artuqiden, Aratiqa, ja, also die Nachkommen von Artuq, ja, diese, und die haben dort regiert, und jeder hatte 2 Quadratmeter und war der Fürst, also ein Mosaik. Und hier hat er auch wieder das Problem: Ich kann nicht nach Ar-Ruha, wenn ich mir nicht sicher bin, dass diese Leute nicht gegen mich kämpfen, dass sie mich nicht verkaufen. Und das war ja, das haben wir ja schon öfter mitbekommen, ja, für ein bisschen Geld werden sie auf der Seite der Kreuzfahrer kämpfen, sie unterstützen. Was ist, wenn er vor Ar-Ruha ist, und das ist eine Festung, eine Belagerung, dauert ewig, was ist, wenn die dann die Logistik unterbrechen, ja, es gibt keinen Nachschub und so weiter. Also er konnte das nicht riskieren, dass dieses Gebiet so bleibt, wie es ist. Bedeutet was? Er muss es einnehmen. Es gab keine andere Möglichkeit für ihn. Diese Grafschaft oder dieser Staat lag im Norden der Region Al-Jazira. Al-Jazira ist ein Gebiet, Teile von Türkei, Syrien und Irak. Das war so dieses Gebiet. Al-Jazira an den Ufern des Euphrat, und der übrige Norden der Jazira befand sich zu dieser Zeit unter der Herrschaft der Artuqiden, Al-Aratiqa. Ja. Auf jeden Fall, es gab 3 große Anführer, es gab viel mehr, aber die 3 größten waren Suqman ibn Artuq und Il-Ghazi ibn Artuq und Balak ibn Bahram. Das waren so die 3 größten Anführer. Und sie waren aber geschwächt und zersplitten. Kleinere Staaten, das war jetzt nichts Großartiges, ja, aber auch kleinere Heere oder Armeen können einen gewaltigen Schaden anrichten. Also wollte er diese Gebiete einnehmen. Es gab in dieser Region Dutzende von Herrschern, und Imad ad-Din Zinki stellte fest, dass die nächstgelegene Stadt zu seinem Herrschaftsgebiet Ein Gebiet heißt, oder eine Stadt, Nasibin, die zu Hisham ibn, zu Hisham ad-Din, au Husam, entschuldigt, Husam ad-Din Tamurtash gehört. Und da er natürlich nicht den gleichen Fehler wie in Dimashq wiederholen wollte, ja, dass er eben nicht sein Ziel erreichen konnte, hat er was getan? Er ist dorthin und belagerte die Stadt, also diesmal direkt. Aber er will keine Kämpfe. Er sagt ihnen, guckt mal bitte, lasst mich diese Stadt übernehmen, ich habe ein Ziel, und zwar ich will nach Ar-Ruha. Noch einmal, diese Leute, denen war das sowas von egal, ob die muslimischen Gebiete besetzt waren oder nicht besetzt waren, Hauptsache ich habe Essen und zu trinken. Diese Garnison der Artuqiden geriet aufgrund der Stärke des Heeres von Imad ad-Din Zinki in eine schwere Krise, und daraufhin sandten sie einen dringenden Hilferuf an Husam ad-Din Tamurtash in Mardin. Das war ein Anführer, und zwar war der in Mardin, und dieser antwortete ihnen, dass er innerhalb von 3 Tagen ein militärisches Kontingent schicken werde. Das Problem war, er hatte diesen Brief mit einer Brieftaube geschickt. Und die Brieftaube landet bei wem? Imad ad-Din Zinki. Er hat diesen Brief gefunden und hat was geschrieben? Anstatt 3 Tage, 20 Tage. Und hat die Taube wieder fliegen lassen. Die Leute haben dann gesehen, 20 Tage, das überleben wir nicht. Belagerung von 20, wir sind keine Riesenfestung, dass wir uns vorbereiten, Monate und Jahre, wenn wir belagert werden. Also haben sie aufgegeben. Und wie gesagt, es geht uns jetzt nicht darum, jeden einzelnen Schritt von Imad ad-Din Zinki jetzt islamisch zu überprüfen. Wie gesagt, das können gerne die Gelehrten machen. Aber man soll ja auch immer positiv denken, ja, dass man sagt, okay, er wollte einfach Blutvergießen entgehen. Darum ging es ihm. Und diese Leute, und nochmal, das Ziel war, besetzte Gebiete wieder einnehmen. Und es ging leider nicht anders, dachte sich Imad ad-Din Zinki. Auf jeden Fall, als Husam ad-Din Tamurtash dies mitbekommen hat, wurde er natürlich zornig, und er hat dann die anderen Leute seines Volkes, seines Stammes zusammengetrommelt, um gegen Imad ad-Din Zinki zu kämpfen. Und Imad ad-Din hat davon erfahren, ja, dass diese Truppen sich zusammentun, und rückte ihnen entgegen an der Spitze einer Abteilung seines Herrn, seines Heeres. Diese Truppen waren um die 20.000. Ja, also jetzt diese Artuqiden, ja, die Nachkommen von Artuq, das waren uns insgesamt 20.000. Imad ad-Din hat 4.000 Leute gebracht. Und tatsächlich konnte er sie besiegen. Das waren keine großartigen Kämpfer und Krieger. Wie gesagt, jeder hatte sein Dorf, sein paar Ländereien, das war's, ja. Aber es war keine richtige Armee, kein richtiges Militär. Und das zeigt, diese Leute, so zerstritten und zersplitten, wie sie waren, können nie im Leben gegen die Kreuzfahrer ankämpfen. So geht es nicht. Wenn du denkst, du brauchst nur 4 Bodyguards und das war's, dann wirst du dich natürlich nicht so vorbereiten, wie wenn du sagst, ich brauche eine Berufsarmee. Aber wenn 1.000 Leute da sind und jeder sagt, ich brauche nur 3 Leute, anstatt dass dann 3.000 Krieger da sind, die zusammen kämpfen, hast du eben dieses Mosaik. Auf jeden Fall ging es dann weiter, und nun geschah Folgendes. Er wollte ja eigentlich nach Ar-Ruha, aber In Antakya gab es einige Sachen, die eingetreten sind. Und zwar die Armenier in Antakya haben den Fürsten von Antiochia angegriffen. Die Armenier waren nicht zufrieden, und das war der Fürst dort, der Anführer war Bohemund II. Und deswegen kam es zu Unruhen. Also wurde dann jemand anderes gerufen, um zu helfen. Und zwar gab es jemanden, der hieß Leon I., dem Anführer des armenischen Fürstentums. Er hat Al-Razi oder Il-Razi, dem Herrscher von Malatya, um Hilfe gerufen, damit er gegen Bohemund eben kämpft. Und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den Heeren, diesem Volk Danishment, ja, unter der Führung von Al-Razi und dem normannischen Heer unter der Führung von Bohemund II. Und was ist passiert? Bohemund wurde getötet. Das ist natürlich ein Super-GAU. Also Antakya jetzt, der Anführer von Antakya ist gestorben. Da muss man nochmal die Berechnung von vorne beginnen. Denn wenn der Anführer nicht da ist, ist dieses Gebiet leichter einzunehmen, als wenn woanders der Anführer noch vorhanden ist. Also Antakya, war plötzlich ohne Herrscher. Bohemund II., dieser Anführer oder dieser Herrscher, war sehr jung gewesen und er war verheiratet mit Alice, und das war die Tochter von Balduin II., dem König von Jerusalem. Aber er hatte eine kleine Tochter und sie hieß Constance, ja, diese französische. Auf jeden Fall, wie geht's jetzt weiter? Der Vater ist jetzt gestorben. Die Tochter übernimmt. Die Tochter ist ein Baby, das ist klein. Also muss es einen Betreuer geben. So hat die Mutter gesagt, ich verwalte Antakya, bis meine Tochter älter wird. Also die Tochter von Balduin II. Setzte sich selbst als Vormund ein, ohne Rücksprache zu halten mit ihrem Vater, dem König von Jerusalem. Der war ja eigentlich der größte König dort. Er hat sich dann auf den Weg gemacht nach Antakya, um zu übernehmen, und seine Tochter hat ihm aber die Tore nicht geöffnet. Er hat gesagt, nee, ich übernehme, ich regiere. Das hat Imaduddin Zinki mitbekommen. Also der Konflikt wird immer größer. Imaduddin Zinki bekommt das mit. Okay, die streiten sich. Und das ist immer schon, ja, egal wo, egal wann. Ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Ja, dieser Spruch ist sehr, sehr oft richtig. Ja. Auf jeden Fall, es ging so weit, dass diese Frau Imaduddin Zinki anschrieb, dass sie bereit ist, wenn er sie lässt, wird sie ihm Steuern zahlen, ja, oder die Jizya eben zahlen. Also sie wusste ganz genau, der wird mich angreifen. Und damit er mich gar nicht erst angreift, mache ich einen Deal. Guck mal, ich zahle an dich so und so viel im Jahr, lass mich in Ruhe. Diesen Brief bekam aber wer in der Hand? Balduin II., und ist dann umso schneller, bevor Imaduddin Zinki kommt, nach Antiochia, also Antakya, und ist dann mit Gewalt dort eingedrungen in diese Festung, hat die Festung eingenommen und hat seine Tochter dann verbannt. Ja, sie wurde dann eben weggebracht. Aber Imaduddin Zinki wusste ganz genau, die Lage ist nicht stabil. Also diese Lage kann man ausnutzen. Wie ging es nun weiter? Auf dem Weg nach Antakya gab es eine Festung, wo Ritter waren. Und diese Festung war immer ein Grund, dass die Städte geplündert wurden. Also diese Ritter gingen dann immer raus aus dieser Festung in die verschiedenen Städte, haben sie geplündert, sind wieder zurück. Und diese Festung wurde ja gebaut, damit, wenn irgendjemand nach Antakya kommt, dass diese Ritter dann eben, das ist wie so eine Armee, ja, eine Base, ja, von diesen Rittern, wenn sie gebraucht werden, werden sie angreifen. Imaduddin Zinki wusste ganz genau, wenn ich nach Antakya gehen möchte, dann muss ich erstmal diese Festung vernichten. Vorher geht es nicht, weil sobald ich da vor den Toren Antakyas bin, kommen die runter und kämpfen gegen mich. Und das waren Berufssoldaten, also das waren Ritter, das waren keine Bauern oder irgendjemand, das war eine Armee, die diese Stellung hatte. Und zwar war das Gebiet Al-Atharib. Ja, das waren die Ritter von Al-Atharib. Und jetzt musste er sie aber rauslocken, ohne aber jetzt einen Krieg anzufangen gegen Antakya. Also hat sich Imaduddin Zinki überlegt, er macht Folgendes, er tut so, also wenn er sie direkt angreifen würde, würden sie ja dort drinnen bleiben, die gehen ja nicht raus. Warum sollen die rausgehen? Die sind in einer Festung. Wenn er Antakya angreift, hat er zwei Gegner, vor ihm und hinter ihm. Die Ritter oder die Kämpfer aus Antakya, aus dieser Festung, und dann die Ritter von der anderen Festung. So, das heißt, er kann nicht Antakya angreifen, direkt. Er kann nicht diese Festung angreifen, die bleiben dort. Und sie zu belagern, das bringt auch nichts. Also hatte er die Idee, er tut so, als ob er Antakya angreift. Er macht so, als ob er mit seiner Armee Antakya angreift. Das werden die dann mitbekommen. Er lockt sie also damit raus, ohne nach Antakya zu gehen. Und gesagt, getan. Und tatsächlich sind sie dann raus, diese Ritter. Und es kam zu einer Schlacht zwischen diesen Rittern und Imaduddin Zinki und er hat sie tatsächlich besiegt. Was hat er dann gemacht? Er ist zu dieser Festung und hat sie zerstört, damit in Zukunft niemand mehr diese Festung nutzen kann. Und das war natürlich ein gewaltiger Sieg für Imaduddin Zinki, weswegen auch die Kreuzfahrer diesen Namen immer mehr gefürchtet haben. Also da gibt's jemand, der geht von Stadt zu Stadt und kämpft da, als ob nichts wäre und nimmt diese und kämpft gegen Ritter. Und die haben ja mitbekommen, gegen die anderen 20.000, er war nur 4.000. Yani sein Ruf wurde immer berüchtigter, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. 525 nach Hijra gab es dann eine weitere Sache. Und zwar am 21. August 1131 nach christlicher Zeitrechnung ist Balduin der II., König von Jerusalem, gestorben. Hier kurz, halten wir mal kurz inne. Du denkst, oder viele Menschen denken, die Situation kann sich nicht ändern, es wird sich nicht ändern, es ist so hoffnungslos, aussichtslos. Aber Allah Jalla wa Ala hat alles im Überblick, er verwaltet. Und es kann plötzlich Sachen geben, der eine stirbt, wird abgesetzt, irgendetwas anderes, es kommt eine Plage, eine Krankheit, Allahu A'lam, irgendetwas. Und das ändert die Situation komplett. Und das war eines der wichtigsten Sachen, die natürlich die Sache geändert haben. Also der König von Jerusalem ist gestorben und er war natürlich ein gewaltiger Herrscher, ein Erfahrener. Er war er hat ja Edessa, also Arruha, gegründet, diesen Kreuzfahrerstaat. 18 Jahre war er dort der Anführer, danach 13 Jahre lang in Jerusalem. Und er hat sehr viel Erfahrung im Umgang mit den Muslimen dort und so weiter und so fort. Und da hast du nicht sofort jemanden, der ihn ersetzen kann. Es geht ja nicht darum einfach, jetzt haben wir einen neuen König. Aber hat er diese Erfahrung, hat er diese Skills, würden wir heute sagen, ja, diese Fähigkeiten, Fertigkeiten. Das war also eine gewaltige Krise, nachdem Antakya schon ein Krisengebiet wurde, jetzt noch Jerusalem. Und so wollte man einen anderen König haben, einen Nachfolger von Balduin dem Zweiten. Er hatte aber nur Töchter. Er hatte keinen Sohn. Also, und er hat sich schon vorbereitet, bevor er gestorben ist, er hatte nur Töchter, also hat er nach einem Anführer gesucht, der eine seiner Töchter eben heiratet, damit er nach dessen Tod König wird. Und so wurde Fulko von Anjou zum Herrscher, weil er die Tochter von Balduin dem Zweiten geheiratet hat. Aber das war überhaupt kein Stratege, er war überhaupt nicht so erfahren. Besonders, der wurde ja gebracht aus Europa, der kennt sich ja gar nicht aus mit dieser Gegend, ja, frisch gebacken, ja. Ungefähr 3 Jahre vor dem Tod von Balduin kam der, was soll der in 3 Jahren lernen? Das heißt also, er war nicht der Anführer, der geeignet war, um jetzt die nächsten Konflikte oder die nächsten Kriege anzuführen. Genau. Die Tochter hieß Melisende oder Melisende, Lawan, wie man diesen Namen da ausspricht. Auf jeden Fall, ja. Was passierte noch? In dieser Zeit ist noch etwas eingetreten, und zwar Jocelyn von Courtenay, der Fürst von Edessa, ist auch gestorben. Ruha also. Nach ihm übernahm sein Sohn Jocelyn oder der Zweite eben, Jocelyn der Zweite. Und der hatte natürlich auch nicht die Erfahrung seines Vaters. Und so sehen wir, Allah Jalla Jalaluhu bereitet vor, wer sich einsetzen wird, und gleichzeitig bereitet Allah vor, dass die Hürden immer weniger werden. Allah hat alles im Überblick. Das Timing überlässt du Allah, tabaraka wa ta'ala. Weil zu jammern, wir sind schwach, wir sind schwach, wir sind schwach, wir sind schwach, das bringt uns nicht weiter. Die Situationen ändern sich immer. Und deswegen tue das, was deine Aufgabe ist. Du sollst dich um deine Familie kümmern, du sollst dich um deine Religion kümmern. Du musst jetzt aber nicht den Plan schmieden für die Welt. Aber leider gibt es Leute, die vergeuden ihre Zeit, über die politischen Aspekte zu reden, von morgens bis abends, kümmern sich aber nicht um ihre Entwicklung, religiös, persönlich, weltlich. Der vergeudet dann 20 Jahre in der Diskussion, welcher Präsident ist besser als der andere und so weiter. Wie weit bist du mit Studium, Ausbildung, mit Ach und Krach, Religion, nichts gelernt. Ja, natürlich, wenn du 20 Stunden pro Tag nur Nachrichten schaust, ich muss up to date sein. Die Lage der Muslime. Die Lage der Muslime änderst du nicht, indem du Nachrichtensprecher wirst.
Die Lage der Muslime änderst du, wenn du einen Beitrag leistest, dadurch, dass du ein guter Arzt, ein guter Architekt und so weiter bist. Jemand, der bewusst seine Fähigkeiten benutzt für die Muslime. Wann dann Allah Jalla wa Ala zulässt, dass eine Änderung zum Positiven kommt, ist nicht deine Sache. Schau dir an, 130 Jahre Algerien. Die Algerier damals, die haben sich auch gedacht, oh, das wird nichts mehr, die Franzosen, die bleiben hier bis Yawm al-Qiyamah und so weiter. Aber sie haben weitergemacht, bis die Franzosen eben weg waren. Also kümmere dich um deinen Bereich. Was kann ich tun? Ich kann unterrichten, ich kann beten, ich kann fasten. Mache das, was du kannst. Alles andere übernimmt Allah tabaraka wa ta'ala. Auf jeden Fall, was passierte auch noch? Und zwar Dubais ibn Sadaqa, das war ja dieser Rivale von Imaduddin, der sollte ja an dessen Stelle zum Statthalter von Mosul werden. Was ist passiert? Er wurde verhaftet. Wie? Und zwar, dieser Dubais hat sich verlaufen. Er war auf dem Weg irgendwohin, hat die falsche Route genommen. So wurde er gefangen genommen, und zwar von Buri ibn Turtakin. Und sie wussten ganz genau, wer das ist. Also haben sie ihn gefangen genommen. Imaduddin Zinki hat das mitbekommen und hat dann einen Deal gemacht, weil Imaduddin Zinki hatte ja den Sohn vom Statthalter von Dimaschk. Als er Dimaschk einnehmen wollte, der Statthalter hatte seinen Sohn geschickt, anstatt dass er geht. Diesen Sohn hatte er ja gefangen genommen. Also gab es einen Gefangenenaustausch. Gibt ihr mir Dubais und ich gebe euch dem Sohn von dem Statthalter von Dimaschk. Also hatte er diesen Statthalter dann genommen, aber er hat ihn weder gefoltert oder auch irgendwie schlecht behandelt. Ganz im Gegenteil, er hat ihn empfangen wie ein großer Anführer. Warum? Ja, weil dieser Dubais ein enger Bekannter des Sultan der Seldschuken war. Das war ja nicht irgendjemand. Gut, er war Konkurrent für Imaduddin Zinki, ja, trotzdem, aber dieser Mahmud, dieser Sultan, der hatte ja eigentlich die Idee gehabt, ihn einzusetzen anstelle von Imaduddin. Und das zeigt, barakallahu fikum, dass ein Anführer manchmal strategisch handeln muss und nicht aufgrund persönlicher Rivalitäten oder Konkurrenz sagen, okay, den mache ich jetzt platt, ja, den weg von der Bildschirmfläche. Das wird nämlich einen viel größeren Schaden mit sich führen. Also hat er ihn respektvoll behandelt, weil das war ja nicht irgendjemand, das war ein Anführer, das war ein General, das war ein Anerkannter in seinem Volk. Und wenn du ihn jetzt erniedrigst, dann wirst du dieses Volk gegen dich haben. Und was wollte er, was war Ziel von Imaduddin Zinki? Dass die Armee oder diese Menschen zusammenkommen, um gegen die Kreuzfahrer zu kämpfen. Das war sein höchstes Ziel und deswegen hat er persönliche Rivalitäten beiseite gelegt. Das waren also die ersten Schritte von Imaduddin Zinki, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Wie gesagt, es geht nicht darum, wir reden hier nicht von einem Sahabi, wir reden hier nicht von einem, der unfehlbar ist. Es mag sein, dass einige Punkte kritisiert werden können. Ja? Aber im Großen und Ganzen, wenn du das Gesamtleben von Imaduddin Zinki siehst, siehst du, dass die Vorteile natürlich gewaltig überwiegen und dass die Fehler zwar vorhanden sein können, ja, aber nobody is perfect, sagt man ja. Ja. Und im Arabischen sagt man, es genügt als Zeichen der Ehre und Würde, dass man die Fehler abzählen kann. Also, dass du weißt, jemand ist wirklich nobel, wenn du die Fehler abzählen kannst, also es sind ein paar Fehler, dann zeigt das, dass es wirklich ein nobler Mensch ist. Wenn die Fehler nämlich unzählige wären, dann wäre er eben nicht nobel. Und deswegen, auch bei Imad al-Din Zinki, rahimahullah ta'ala, möge Allah uns und ihm vergeben, können wir nicht erwarten, dass er null Fehler hat, alles immer toll macht. Wie gesagt, selbst bei den Sahaba, wie bei Khalid ibn al-Walid, radiallahu an, gab es einige Entscheidungen, die der Prophet, alaihissalatu wassalam, kritisiert hat. Und von daher, man sagt im Arabischen auch, gepriesen sei der, der keine Fehler macht. Das ist Allah, jalla jalaluhu. Allah ist der Vollkommene, subhanahu wa ta'ala. Aber wir sehen, Imad al-Din Zinki, sein Ziel vor Augen war immer, ich habe einen größeren Feind, ich möchte die besetzten Gebiete wieder einnehmen, und deswegen hat er eben einige dieser Entscheidungen getroffen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns aufrichtig sein lassen, und möge Allah unser Benehmen verbessern, und möge Allah uns erlauben, den Islam auf beste Art und Weise zu leben. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.